Herzlich willkommen und guten Morgen zur Folge Nummer 16 von In the Zone Podcast. Mir gegenüber, wie immer und virtuell, Fabian, guten Morgen.
Guten Morgen. Dieses Mal, wie die letzten beiden Folgen, leider nicht aus Schweden, sondern ich bin wieder zurück in Frankfurt. Ja, und wir haben immer noch Sommer und es ist viel passiert. Und nach der letzten Folge, die wir ja unter das Thema Stille gestellt haben, ist wirklich nochmal einiges an Rückmeldung gekommen, wie sehr Athleten die Stille für sich gerne, glaube ich, nutzen oder auch genießen und gleichzeitig, wie schwer es ihnen manchmal oder oft fällt, in die Stille als Athlet reinzugehen, weil wir ja letztes Mal drüber sprachen, so, hey, was meldet sich da eigentlich alles? Und da würde ich heute gerne mit einem sozusagen brandaktuellen Thema starten.
Ich würde einen kurzen Einschub machen, weil Bitte? Du gerade gesagt hast, weil uns ein paar Nachrichten erreicht haben. Vielleicht da hier mal die Bitte an euch Zuhörer oder ist auf jeden Fall gerne gewünscht. Schreibt uns, gebt uns gerne Feedback zur Folge immer, gebt uns auch gerne ein paar Insights, wo ihr sagt, hey, das betrifft mich selber. Ihr habt mich da jetzt irgendwo vielleicht auch auf einen Weg gebracht oder neue Erkenntnisse erbracht. Also ich habe es letzte Woche von einem Athleten bezüglich Meditieren, Stille, produktiv sein und so weiter. Wer die Folge noch nicht gehört hat, spoilern wir jetzt gar nicht zu viel, hört es auf jeden Fall rein. Habe ich da auch Feedback vom Athleten bekommen und er hat gesagt, hey, ihr habt es mir nochmal in einem anderen Lebenssektor einfach nochmal andere Anschauungen gebracht durch die Folge. Also da gerne das Feedback geben, es hilft ja uns persönlich auch, dass wir besser werden. Und wir wollen ja besser werden, wir wollen euch in gewisser Weise nicht nur im Sport, sondern vielleicht auch im beruflichen Kontext oder familiären Kontext einfach irgendwo ansprechen und euch weiterbringen. Deswegen gebt uns gerne das Feedback, wenn es gut war, aber gebt uns auch irgendwo das Feedback, wenn es du sagst, hey, boah, es ist so durcheinander oder man kann ja nicht folgen oder was auch immer. Das ist immer so meine Sorge, dass ich sehr, sehr verschachtelt rede und mir vielleicht manchmal nicht folgen kann. Also gebt uns gerne Feedback und vor allem abonniert den Kanal auf YouTube und auf Insta, auf Spotify. Schreibt da gerne einen Kommentar dazu und gebt uns auch irgendwo vielleicht eine Bewertung ab. Das hilft uns, dass wir wachsen können, dass mehr Leute uns erhören, dass wir als kurzen Einschub.
Ja, vielen Dank. Ich bin beim letzten Mal, als es um das Thema Stille ging, schossen mir schon so 2, 3 Gedanken durch den Kopf für diese Folge. Und du hast ja gerade selber angesprochen, Instagram. Ich bin ja nicht sonderlich aktiv auf Instagram, also überhaupt in den sozialen Medien. Ich lese zwar viel, ja, genau, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ich lese zwar hier und da doch recht viel, bin aber selber nicht sonderlich aktiv. Und ich weiß jetzt auch, warum. Weil ich die sozialen Medien, insbesondere wenn wir über das heutige Thema sprechen, halt einfach so wenig brauchbar finde, weil auf den sozialen Medien, also wahrscheinlich ist das in jeder Sportart so, nur wenn ich mir das heutige Thema angucke und das, was da so auf sozialen Medien unterwegs ist, dann frage ich mich dann mal, Leute, geht's noch? Also ich meine, da wird in den sozialen Medien exakt das Gegenteil von dem dargestellt, wie es in Wirklichkeit eigentlich ist. Ja, also ich meine, ich bin ja nun schon etwas länger in der Szene unterwegs und es ist mir ja auch nicht unbekannt, dass Athleten auf Instagram irgendwas schreiben, so nach dem Motto, ich habe gerade eine super Trainingseinheit und du weißt, die liegen in Wirklichkeit krank im Bett oder sind gerade erkältet oder wie auch immer. Nur das wird ja bei einigen Themen auf die Spitze getrieben und ich habe jetzt irgendwie gedacht so, nee, also irgendwie habe ich da jetzt, lass uns da bitte jetzt mal eine Folge zu machen und also das ist jetzt ein Alert, die Folge wird, glaube ich, ziemlich direkt und auch wahrscheinlich für einige Leute ziemlich hart und einige werden wahrscheinlich auch sagen, ja, das könnt ihr doch nicht machen. Doch, können wir machen. Und ich möchte das auch gerne machen.
Alles fein. Also wirklich gerade raus. Und ich denke, da wollen wir auch hin. Das haben wir am Anfang vom Podcast einmal gesagt. Wir wollen nicht irgendwo people pleasen. Wir wollen nicht irgendwie, keine Ahnung, jetzt das erzählen, was Leute hören wollen, sondern vielleicht einmal dahin gehen, wo es weh tut, wo vielleicht auch kritisch ist. Und an der Stelle nochmal der Disclaimer. Es ist eine Meinung, die wir abgeben. Es ist nicht irgendwie ein Grundgesetz. Es ist nicht irgendwie die Welt erklärt. Das ist rein objektiv, subjektiv, nicht objektiv, sondern subjektiv unsere Meinung. Ihr dürft gerne eine andere Meinung haben. Teilt es uns auch gerne mit. Lasst uns da irgendwo in Diskurs zum Gehen. Es ist, denke ich mal, immer vielschichtig, wenn man so ein Thema bespricht. Aber wie gesagt, es ist unsere Meinung. Und ja, dementsprechend muss die ja nicht jeder teilen. Aber schieß gern los, was das Thema ist. Wir haben da noch nicht wirklich drüber gesprochen gehabt.
Also ich würde gerne, also wir machen heute heiteres Berufe-Raten, glaube ich, gab es früher so eine Sendung. Nein, machen wir nicht. Ich würde dir trotzdem gerne ein Zitat vorlesen, was ich ganz intuitiv mitgeschrieben habe vor, ich glaube, es muss ein Jahr gewesen, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Ich habe ein Zitat mitgeschrieben, würde ich dir gerne mal vorlesen. Das würde ich gerne als Einstieg nehmen. Manchmal ist es ganz schön anstrengend, ich selber zu sein, weil ich immer das Gefühl habe, ich bin wie so ein Getriebener. Ich habe immer so kleine Männchen, die schreien weiter, 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 weiter und die peitschen mich auch jeden Tag aus dem Bett raus.
Hört sich nicht sehr intrinsisch an.
Dieses Zitat stammt von Anne Haug. Und das habe ich weiß nicht genau, ob es jetzt letztes Jahr war oder vorletztes Jahr. Da war sie das muss dann ja entweder Kona oder Nizza gewesen sein. Da war sie zu Gast im Morgenmagazin, im ZDF oder im ID, ich weiß nicht. Und da hat sie das im Interview gesagt. Und ich habe das dann, ich hatte das so morgens beim Kaffeetrinken irgendwie so beiläufig gehört. Und dann habe ich mir extra nochmal in der Mediathek die Folge angeguckt und dieses Zitat mitgeschrieben. Leider jetzt nicht das Datum dazu, aber das ist das, was sie gesagt hat. Und eben jene Anne Haug hat ja, für die, die es nicht wissen, sie ist ja Ironman-Weltmeisterin, und eben jene Anne Haug hat vor drei Wochen, irgendwie so, also auf jeden Fall diesen Sommer, ihre Karriere super abrupt beendet. Also sie war ja immer wieder verletzt und hat immer wieder Anläufe gemacht und ist beim Ironman Vitoria in Spanien, hat sie im Nachgang gesagt, sie hätte sich beim Radfahren noch nicht einmal mehr vorstellen können, die Strecke zu gehen, geschweige denn zu laufen. Und sie ist dann ausgestiegen und hat dann auch ihre Karriere beendet. Und dann habe ich nochmal in den sozialen Medien, die ich selber zwar nicht befeuere, aber natürlich hier und da lese, habe ich ein bisschen so rumgeguckt. Und ein Zitat von ihr war, if the mental and physical batteries are empty, dann ist es irgendwie Zeit, vielleicht eine Veränderung vorzunehmen. Und sie sagt auch, my willpower was just not strong enough to win this battle against my body anymore. Und dann habe ich gedacht, okay, das kann man jetzt ja alles so stehen lassen. Und gleichzeitig habe ich mir dann angeguckt, was über sie gesagt wurde in den sozialen Medien und was auch ihr Trainer gesagt hat und wie überhaupt ihre gesamte Karriere gesehen wurde. Also nochmal, ich würde gerne dieses Anfangszitat, ne? Manchmal ist es ganz schön anstrengend, ich selber zu sein, weil ich immer das Gefühl habe, ich bin wie so ein Getriebener. Also ich weiß nicht, meine These ist ja sowieso die, dass Hochleistungssportler weniger unseren Applaus als vielmehr unser Mitgefühl brauchen. Und mit jedem, mit dem ich darüber gesprochen habe, und ich bin ja nun in der Sportszene auch irgendwie mit dem einen oder anderen in Kontakt. Und ehrlicherweise finde ich das ziemlich bitter, also wirklich bitter. Und auch was Anne Haug dann zum Schluss über sich sagt, to win this battle against my body. Also dann war ja offenbar ihre gesamte Karriere eigentlich ein Kampf. Und zwar einen Kampf gegen sich selbst.
Gegen den Körper. Da so. Stellen Sie die Frage, soll es nicht mit dem Körper sein? Aber vielleicht mal an der Stelle, man kann jetzt immer sagen, der Erfolg gibt ihr recht. Also sie ist eine brutal erfolgreiche Athletin. Sie ist Olympionikin, sie war für Deutschland bei Olympia, Kurzdistanz. Sie hat Hawaii gewonnen. Hawaii war es, ja. Hat Hawaii auch gewonnen auf Kona. Also sie ist ja auch auf der Mitteldistanz, im Ironman, auf der Langdistanz. Sie war ja in allen Disziplinen, also in allen Stufen, ob jetzt Kurzdistanz, Mittel- oder Langdistanz, sie war überall erfolgreich in ihrer Karriere. Natürlich kann man jetzt hier sagen, Erfolg gibt ihr recht. Also sie hat irgendwo ein Recht gehabt. Man kann aber die Gegenfrage stellen, wäre sie nicht noch erfolgreicher gewesen, wenn sie vielleicht nicht gegen den Körper arbeiten hätte müssen, sondern vielleicht eher mit dem Körper oder auch mit der Psyche mehr gearbeitet hat. Was ich ja an der Stelle jetzt sagen will, ich bin 0,0 drin in ihrem Leben. Also ich weiß, dass sie extrem viel auf Lanzarote Zeit verbracht hat, dort trainiert hat, im Club La Santa, soweit ich weiß. Und ich kenne die Bedingungen auf Lanzarote. Ich weiß, da ist jetzt irgendwie der Hund begraben in La Santa drüben. Also mehr als das Sportzentrum ist da nicht. Also ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, da zu leben, weil schon sehr mühsam, armselig, würde ich jetzt mal sagen, für einen Urlaub oder Trainingscamp, alles cool. Alles Weitere ist schon mental mit Sicherheit sehr, sehr fordernd, weil da ist außenrum nicht viel Lebensqualität, würde ich jetzt mal behaupten. Also es ist ein Mittel zum Zweck der Ort. Und das wäre schon was, wo ich persönlich auch gegen meinen Körper, gegen meine Psyche arbeiten müsste, um dort wirklich länger Zeit zu verbringen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das brutal anstrengend ist.
Ja, worauf ich ja hinaus will, ist, dass eine beispiellose Karriere ist in positiver Weise, dass sie unfassbare Entwicklungsschritte gemacht hat und Leistung gezeigt hat und eben auch grandiose Rennen abgeliefert hat. Das steht ja auf der einen Seite, und auf der anderen Seite steht eben, was da dann jetzt bleibt. Und wenn das eine Athletin von sich sagt, so ich bin manchmal ist es ganz schön schwer, ich selbst zu sein, weil ich bin wie ein Getriebener, und da sind immer kleine Männchen, die schreien weiter, weiter, weiter und die mich morgens aus dem Bett peitschen. Also ne, dieses Zitat, vielleicht können wir es auch nochmal in die Notes reinstellen. Ich habe mir das ja nun relativ häufig durchgelesen, so, und vor allen Dingen habe ich das auch nochmal so im Angesicht meiner Arbeit, die ich ja mit Führungskräften oder Militärs oder Sportlern eben mache, nochmal so einsinken lassen. Und wenn ich dann höre oder lese, dass ihr Trainer sich nochmal bedankt für extraordinary openness, dann denke ich mir, also nochmal, ne? Diese Folge wird wahrscheinlich sehr provokativ sein und viele werden vielleicht denken, ja gut, könnt ihr das machen? Ja, das können wir, also machen wir ja gerade. Ich weiß nicht. Also wirklich, ich habe ein so krasses Störgefühl dabei, Nico, weil was ist das denn? Also worüber sprechen wir denn jetzt? Wenn du als Trainer nach 20 Jahren, oder sagen wir mal, du arbeitest mit einem Athleten oder einer Athletin oder wie auch immer, 20 Jahre zusammenarbeitest und diese Athletin oder der Athlet sagt nach 20 Jahren so, ey, ich weiß manchmal gar nicht so irgendwie, ich bin wie ein Getriebener und da sind Männchen und die würdest, also weiß ich nicht, würdest
die, du... Die Frage für mich stellt sich doch, bloß einfach mal in den Raum gestellt, die Frage, braucht's den gewissen Invest körperlich und mental, um so erfolgreich zu sein? Ich kann es nicht beantworten, weil ich noch nie da war und auch nie da sein werde, sportlich gesehen. Von dem her, das ist, glaube ich, was oftmals so suggeriert wird. Du musst in gewisser Weise Opfer bringen, um so erfolgreich zu sein. Kennst du eventuell aus dem Business-Kontext, wenn du mit Führungskräften arbeitest? Also wir sind da auch leistungsorientierte Menschen auf beruflicher Ebene oder auf, ich meine, Anne Hauke auch auf beruflicher Ebene, aber tendenz sportlich. Es werden ja sehr, sehr oft körperliche und mentale Opfer gebracht. Wo ich aber auch der Meinung bin, es muss auch anders funktionieren.
So, und das ist doch jetzt der entscheidende Punkt. Also wenn ich mit einem, und es ist ja bei mir durchaus auch vorgekommen, dass ich die Zusammenarbeit mit Athleten beendet habe, auch mit vielversprechenden, aufstrebenden Athleten, also die wirklich, wo ich der festen Meinung oder festen Überzeugung war und auch immer noch bin, dass die es nach ganz oben geschafft hätten, wo ich einfach für mich festgestellt habe, das ist nicht mehr die Philosophie in der Zusammenarbeit, die ich vertreten kann. Und wenn ich einen Athleten hätte, der das Gefühl hat, jeden Morgen aus dem Bett gepeitscht zu werden, dann würde ich, glaube ich, einfach nur mal so irgendwann in einer vertrauensvollen Zusammenarbeit die Frage stellen, sag mal, du, was sind das eigentlich für Männchen, die da, also warum haben die eigentlich eine Peitsche so? Und was sind das für Männchen? Also kannst du denen mal eine Form geben? Sind das innere Stimmen oder sind das... Figuren aus deiner Kindheit, sind das irgendwie, sind das Symbole für irgendetwas? Also, verstehst du, ich wäre halt irgendwann an einem Punkt mal, glaube ich, auf den Athleten oder die Athletin zugegangen und gesagt, du, irgendwie fällt es mir gerade schwer, dich bei einer Form der Selbstverletzung zu begleiten, womöglich noch zu unterstützen, ja, weil, also, wir haben ja immer, und auch davon bin ich fest, von überzeugt, weil ich das einfach als Kern meiner Arbeit definiere, dass Mental Batteries eben ja den Sinn und Zweck haben, dass sie dich über das Leben begleiten. Natürlich wirst du älter und der Körper baut ab und natürlich kannst du mit 80 keinen Marathon mehr in unter 3 Stunden laufen. Nur die Mental Batteries, also deine mentalen Kapazitäten und Fähigkeiten, sind ja dazu da, dich durchs Leben zu tragen, dich immer wieder auszurichten, aufzurichten, dich zu heilen. Nur wenn ich das jetzt lese, my Willpower ist nicht mehr strong enough und so. Gut, es kann ja sein, dass jetzt diese Karriere vorbei ist und jetzt startet irgendwie nächste Woche oder in 2 Monaten eine neue Karriere und es ist alles fein. Nur mit allem, was ich da so gelesen habe, hat sich mir nicht der Eindruck, für mich hat sich da nicht der Eindruck ergeben, als wäre das jetzt ein freiwillig gewähltes Ende und vor allen Dingen ein für mich oder für die Athletin, für das Gesamtsystem ein friedvolles Ende.
Ja, definitiv. So hört es nach außen auf jeden Fall halt auch an. Und ich denke, das ist ja was ja vom Körper oder Psyche auch verursacht ist, das Ende. Also ich gehe davon aus, Anne Hauk hätte gerne nochmal irgendwie einen Erfolg jetzt vielleicht auch dieses Jahr in der Weltmeisterschaft auch gefeiert oder das nochmal angegangen, das Projekt. Also ich denke nicht, dass das so ganz freiwillig war, aber es war vielleicht jetzt halt der Tropfen auf dem heißen Stein oder halt, sagt man so, oder fast, ja, der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat. Ja. Genau, das war das richtige Sprichwort.
Schön, immer die Sprichworte falsch, immer die Sprichworte falsch, weil die Birne fällt halt neben den Stamm.
Ja, genau, so ist es. Ja. Aber das war vielleicht so der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat, das in Vitoria Gasteiz in Spanien, der Ironman, als sie quasi bei Kilometer 10, 11, glaube ich, sowas abbrechen hat müssen. Und für sie dann auch die Erkenntnis, okay, ich pack's einfach vielleicht nicht mehr und ich schaff's vielleicht auch gar nicht mehr so bis zur Weltspitze. Zum aktuellen Stand. Sie ist auch nicht mehr die Jüngste, also im sportlichen Kontext nicht mehr die Jüngste, muss man fairerweise sagen. Und dass das für sie da eben der Zeitpunkt war, wo sie es realisiert hat, okay, es wird einfach nicht mehr zu der Performance reichen, die sie vielleicht gewohnt war oder die sie halt den Anspruch, den sie an sich selber gehabt hat. Das ist, glaube ich, für einen Leistungssportler schon sehr, sehr schwierig. Und ich habe mir jetzt die ganze Zeit die Frage gestellt, können wir hier Verbindungen zum, ich sage jetzt mal, Otto Normalverbraucher Leistungssportler sind, der jetzt nicht Profi ist, beispielsweise mir, ich verdiene nicht mein Geld mit dem aktiven Sport, kann ich hier Verbindung ziehen oder heißt dann, ja, boah, das kannst du dich doch jetzt nicht mit Anne Hauk vergleichen. Klar, leistungstechnisch kann ich mich nicht vergleichen und ich verdiene auch nicht mein Geld damit, heißt aber, es ist in Ordnung, wenn sie Geld damit verdient, dass sie sich damit aufarbeitet. Und heißt für mich quasi wiederum, okay, du verdienst dein Geld nicht damit, also musst du dich auch nicht aufarbeiten dafür. Das ist was ich so im Kontext oftmals höre, so, okay, es ist halt Leistungssport, mein Gott, du musst halt Opfer bringen. Ist
also, halt so. Ja, also ich glaube, dass wir da eben sehr gute Querverbindungen ziehen können. Und ich finde das eben wichtig, dass, und dafür ist aus meiner Sicht dieser Podcast auch da. Wir haben ja gesagt, wir wollen ein bisschen hinter die Kulissen blicken und ich finde, die Social Media Welt ist irgendwie, also als ich mit Triathlon angefangen habe, gab es noch nicht mal Internet, da gab es keine Social Media und dir wird ja hier etwas vor, also du siehst ja oder erlebst ja etwas als Athlet oder Athletin, was es in der Realität halt einfach nicht gibt, beziehungsweise wo es eigentlich nochmal so eine Fußnote geben müsste, so nach dem Motto, ja, wie bei den Vertragsabschlüssen früher, wenn du ein Handy oder so Vertrag abgeschlossen hast, dann war immer ja 1 Euro und dann eine Fußnote, die ging dann über 3 Seiten, was dann alles zu berücksichtigen war. Ich finde das eben alles anschauenswert und vor allen Dingen auch sehr genau anschauenswert. Also als ich noch an der Uni war, das war 2007, ich habe es nochmal nachgeguckt, das war der 3. April 2007, da haben die Franzosen den Geschwindigkeitsrekord für Eisenbahnen aufgestellt. Da ist der TGV, ich glaube, 574 km/h oder was gefahren. So, da gab es zu der Zeit, ich sage auch gleich, worauf ich hinaus will, da gab es zu der Zeit so einen kleinen Battle zwischen den Franzosen und den Deutschen. Ich glaube, die Deutschen waren irgendwie ein paar Jahre vorher etwas über 400 mit dem ICE gefahren. Man muss dazu sagen, dass in Deutschland gar nicht die Strecken vorhanden sind, um noch viel schneller zu fahren. Du brauchst einen bestimmten Bogenradius in Kurven und. Das gibt's in Deutschland nicht. Und die Franzosen haben halt eine Strecke, wo das geht. Und da haben die alles erdenklich Mögliche hineingesteckt, um diesen Rekord aufzustellen. Und das Video ist wirklich extrem beeindruckend. Also auch das können wir vielleicht mal in die Notes stellen, wie der TGV da mit 570 km/h lang hämmert. Und den Franzosen, das hat sich jetzt ein bisschen, also ich habe das nochmal recherchiert, das stimmt ja nicht so ganz, dem wurde vorgeworfen, dass das Ding hat irgendwie 25 Millionen gekostet, das Projekt, weil die mussten die ganzen Oberleitungen mussten entsprechend vorbereitet werden und die Schienen mussten nochmal abgetastet werden, ob das überhaupt möglich ist. Und es hieß dann, dass der TGV danach schrottreif war. Und stimmt im Nachgang, glaube ich, nicht. Der war nicht schrottreif, den konnten sie dann noch zweit- und dritt verwenden. Was ich aber damit sagen will, ist, dass ich glaube, einige Triathleten ein Projekt fahren, wo sie am Ende einen schrottreifen TGV haben, ja, also wo du wirklich so krass viel reinsteckst. Und also ich habe zwar Physik-Leistungskurs gehabt, aber irgendwie, glaube ich, war ich nicht sonderlich gut. Nur was ich weiß, ist, der Widerstand steigt im Quadrat der Geschwindigkeit. Das heißt, wenn du die Geschwindigkeit verdoppelst, vervierfacht sich der Luftwiderstand. Das wissen wir ja auch vom Bikefitting, wie wichtig das ist, dass du halt gut sitzt. Ich glaube, wenn du die Geschwindigkeit verdoppelst, verneunfacht sich, glaube ich, ich weiß nicht genau, der Energieaufwand, den du reinstecken musst. Warum auch es überhaupt keinen Sinn macht, dass wir Züge haben, die irgendwie jenseits der 500 oder 400 km/h fahren, weil einfach der Energieverbrauch viel zu hoch ist. So, Fabian, was willst du uns jetzt eigentlich sagen? Wenn du als Triathlet einfach ein Projekt fährst, was wirklich sämtliche mentalen und biologischen Gesetzmäßigkeiten außer Kraft zu setzen versucht, dann ist dieses Projekt halt einfach nicht von Erfolg gekrönt. Punkt.
Und da können wir mal nochmal auf eine Folge verweisen, Konsequenzen. Das hat man einmal gleich zu Beginn auch thematisiert. Das ist das, was man sich halt immer auch bewusst sein muss. Okay, was habe ich für Konsequenzen? Bin ich mir dem bewusst und bin ich dann auch mit den Folgen der Konsequenzen, bin ich dann auch fein damit? Und ich habe letztens, wird mir auf Instagram ein Triathlet angezeigt, der ist relativ neu anscheinend im Sport und versucht sich da auch zu vermarkten, hat um die 6.000 Follower jetzt aktuell, also es ist okay, aber noch ein bisschen hin bis zum Influencen, aber es, glaube ich, so vom Content her soll es in die Richtung halt gehen. Und er hat dieses Jahr meines Wissens nach seine erste Mitteldistanz gemacht, also seinen ersten Triathlon war eine Mitteldistanz, und dann hat er sich für Rot angemeldet, hat Rot abgesagt, weil er da im Juni ziemlich platt war, mental ziemlich fertig war. Und letztens kam ein Reel raus, und das ist ganz normal, dass man dann halt einfach nach den Wettkämpfen in so ein Loch fällt. Habe ich drunter kommentiert, nein, es ist nicht normal. Warum wird es normalisiert, dass man sich da aufarbeitet und dass man dann einfach nach so einem Wettkampf in ein Loch fällt, mental oder körperlich, dass man Knieschmerzen hat oder dass das normal ist oder jenes. Nein, es ist alles nicht normal. Das sind Folgen, die passieren, weil wir uns nicht vernünftig darauf vorbereiten oder weil wir den Sport nicht im vernünftigen Kontext einfach sehen und betreiben. Und ich habe es hoffentlich, und ich glaube, sehr, sehr nett formuliert, und habe ihm halt auch einen Tipp gegeben, wie es ich halt mache, dass ich mir zum Beispiel halt auch maximal 3 Monate auf so einen Hauptwettkampf mental fokussiere und auch gar nicht zu ernst nehme das Ganze. Also eigentlich als 10 Monate vom Jahr bin ich eigentlich ziemlich lässig unterwegs mit dem Training, lasse da auch hier und mal wieder was sausen oder relativ viel sausen, kürze die Einheiten, schaue, dass ich das optimal für mich in den Alltag integrieren kann, sodass es stressfrei ist, ich denk da noch gar nicht irgendwie jetzt bei mir zum Beispiel Marbella am 9. November. Das ist aktuell noch gar kein Thema, nicht bei mir im Kopf. Ich schaue, dass jetzt aktuell gerade wieder einen guten Tritt kommen, die Umfänge hochfahre, jetzt mal wieder endlich Longruns machen kann. Bin ich aktuell nur ein bisschen entfernt davon. Und wenn das alles funktioniert, wenn das steht, dann kann ich im September, Oktober, da kann ich Gas geben, kann ich irgendwann sagen, Marbella kommt näher und da kann ich jetzt meine mentale Energie investieren. Und das sehe ich halt bei Athleten sehr, sehr oft, dass sie das ganze Jahr, Beispiel 2026 Challenge Rot, ich habe mich jetzt angemeldet, musste ich ja ein Jahr vorher anmelden, so, und jetzt muss ich Gas geben, jetzt muss ich trainieren, jetzt habe ich Zeit, jetzt ist Sommer, jetzt kann ich richtig Gas geben, muss die Umfänge hochschrauben und dies und jenes und rot, dann Poster Challenge Rot, wieder 100 Tage bis zur Challenge, irgendwann dann im Winter, jeder dreht durch, was, nur noch 100 Tage, und sag, hey, es ist noch so lange hin, chillt euch mal, macht's einfach vernünftige Arbeit im Training, und lasst einmal wieder was sausen. Also nehmt das Ganze nicht zu ernst. Und am Ende vom Tag ist das, was aber auch den Erfolg halt bringt und vor allem auch den langfristigen Erfolg. Und dann sind wir wieder bei Konsequenzen. Bin ich mir dem bewusst, wenn ich kurzfristig das Maximum in meinen Sport reinstecke, in das Ziel reinstecke, dass ich dann aber auch Konsequenzen habe, dass ich vielleicht ausbrannt bin, dass ich körperlich kaputt bin, weil ich die Umfänge zu schnell gesteigert habe. Also das Ganze ist wortwörtlich ein Marathon, also der ganze Ausdauersport oder Leistungssport, wahrscheinlich ein anderes Sportarten, es ist ein Marathon und kein Sprint. Also wir müssen uns über Jahre hinweg da aufbauen, müssen uns auch unser mentales Konstrukt müssen wir uns aufbauen über Jahre hinweg. Das passiert nicht von heute auf morgen. Und da müssen wir dran arbeiten, müssen wir uns die Konsequenzen halt bewusst sein Und das, wo ich sage, das ist alles nichts wert, wenn ich sage, ich arbeite mich da auf in irgendeiner Art und Weise, nur für irgendein Ziel.
Also nochmal, was du ja auch schon gerade gesagt hast, ne? Ich arbeite mich auf für irgendein Ziel und ich muss mir einfach bewusst sein, was ist dieses Ziel und bin ich auch eben in der Lage, nach der Zielerreichung in irgendeiner Weise so weiterzumachen, dass nicht plötzlich eine große Leere da ist. Ich erlebe das ja immer wieder bei Athleten, mit denen ich arbeite, dass sich das Gefühl, nach dem sie suchen, nicht einstellt. Das heißt, diese Athleten streben irgendetwas an, eine Zeit, ein Rennen, eine Saison, wie auch immer. Und wenn du sie dann nach der Saison fragst, ja, wie geht's denn dir jetzt? Oder erzähl mal so ein bisschen, dann ist ganz erstaunlich, wenn ich das auch die Rückmeldung bekomme, dass und ein bisschen nachgefasst habe, dass sich das Gefühl, nachdem sie gesucht haben, offenbar nicht einstellt. So nach dem Motto, ja, ich dachte eigentlich, wenn ich das gemacht habe und diese Zeit und das Rennen noch und so, dann dachte ich eigentlich das. Und irgendwie ist das jetzt nicht da. So. Und nochmal, wir können ja nur mit dem arbeiten, was jetzt so die sozialen Medien hergeben. Und ich habe es ja so ein bisschen rausgeschrieben und so. Ich gebe ja nur das wieder, was de facto gesagt oder geschrieben wurde. Und wenn ein Top-Athlet sagt, hey, meine mentalen Batterien sind leer, ich kann nicht mehr und vor allen Dingen, ich kann auch nicht mehr gegen meinen Körper kämpfen, dann denke ich mir so, ja, das ist jetzt vielleicht genau die Botschaft, die ich Athleten nicht mitgeben würde, dass du kämpfst gegen deinen Körper und das womöglich über Jahre. Und meine Botschaft wäre auch die, also es wird ja immer so von, ja, ich bin ein selbstbewussterer Mensch geworden, dadurch, dass ich jetzt so Triathlon mache und ach, ich vertraue viel mehr in meine Fähigkeiten und so und ich habe dadurch ein gesteigertes Selbstbewusstsein bekommen. Auch das, ich würde das nicht unterschreiben. Was ist denn Selbstbewusstsein? Selbstbewusstsein ist doch, dass du dir deiner selbst bewusst bist, deiner Antreiber, deiner Motive, deiner Bedürfnisse, deiner Wünsche, Sehnsüchte, Ängste, was auch immer. So, und wenn ich jetzt mit einem Athleten arbeite, dann wäre doch mein Herangehen immer so, hey, hast du Lust als Angebot, dass wir uns mal diese Männchen, die dich da peitschen und aus dem Bett treiben und immer weiter, weiter, weiter rufen, hast du Lust, dass wir mit denen mal irgendwie in eine Kommunikation gehen? Ja, so, also ich weiß, klingt völlig verrückt, aber hättest du Lust, dass wir mit diesen Männchen mal in eine Kommunikation gehen? Und es könnte doch sein, also eine völlig wilde Behauptung oder Hypothese, es könnte doch sein, dass wenn man mit diesen Männchen, die dich aus dem Bett peitschen, wenn du mit denen mal in Kommunikation gehst und denen mal zuhörst, was die vielleicht sagen wollen, dass dann plötzlich kein Kampf mehr entsteht und überhaupt kein Kampf mehr nötig ist, sondern dass dann plötzlich so eine Allianz entsteht, so nach dem Motto, da sind schon Energien, die treiben mich, die zünden mich, aber die habe ich jetzt so internalisiert und so verkörpert, dass die mich halt einfach wie eine Treibladung in positiver Weise nach vorne, ja, nicht peitschen, sondern nach vorne fließen lassen, nach vorne ziehen, wie auch immer, ja. Und da ist jetzt wahrscheinlich der Grat sehr, sehr fein oder sehr schmal. Nur das wäre doch, das aus meiner Sicht müsste das doch der Ansatz sein, wenn man mit einem Athleten auf Weltniveau arbeitet, oder?
Definitiv, aber es hat nichts mit Weltniveau zu tun. Das betrifft ja mich als, sag jetzt mal, als kleinen Coacher genauso. Ich bin jetzt weit, 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 weit weg von Dan Laurent. Aber am Ende vom Tag ist das ja Part von meiner täglichen Arbeit mit meinen Athleten, dass ich da hinschaue, und das unterscheidet uns von Trainern. Also Coach und Trainer, das haben wir schon oft thematisiert, ist ein Unterschied. Und da fängt eben die Arbeit von einem Coach an, auch da hinzuschauen, okay, warum musst du dich motivieren? Warum wirst du von den kleinen Männchen tagtäglich rausgepeitscht? Und warum brauchst du überhaupt die Männchen, um überhaupt in Tritt zu kommen? Das ist ja in gewisser Weise das Allergleiche wie jetzt beim Profi-Triathleten, nur dass wir Leistungssportler, wie Hobbyathleten, halt einfach nur andere Verpflichtungen haben, wie 40 Stunden Arbeit die Woche zum Beispiel. Oder vielleicht nochmal ein Tick mehr Sozialleben als jetzt vielleicht der ein oder andere Profiathlet. Hoffentlich auch mehr Sozialleben. Und das ist was ich persönlich so lieb an meiner Arbeit mit meinen Athleten und bin da immer so dankbar, wenn sich die Athleten dann auch öffnen und wir über die Themen halt auch sprechen können. Das will auch nicht jeder Athlet, das ist mir bewusst. Ich appelliere aber meine Leute, dass ich sage, hey, gebt mal die Infos, wenn sie euch irgendwo antreiben müsst, wenn ihr mal irgendwo keinen Bock habt. Und ich versuche ihnen an die Tür zu öffnen und sagen, hey, wenn ihr mal keinen Bock habt, alles cool. dann bleib daheim, dann leg dich auf die Couch und wenn's Bock hast, trink ein Bier. Das gehört genauso dazu. Wenn's dir dann wieder ein Ticken besser geht und du dich am nächsten Tag einfach wieder motiviert halt fühlst, dann geh dem nach, was du jetzt brauchst. Oder wenn du sagst, hey, ich warte schon lange nicht mehr beim Grillfest, weil ich am nächsten Tag immer trainieren muss und ich kann da nicht oder ich will da nicht bis abends irgendwie auf irgendwelche Festel umeinander laufen, aber eigentlich hätte ich schon Bock. Ja, dann geh halt hin. Also dann mach das bitte. Und das ist was, wo ich schon viel mit meinen Athleten arbeite. Und ich habe jetzt wieder einen Athleten, den ich aus sportlicher Sicht gerade verloren habe oder aus unternehmerischer Sicht verloren habe, weil ich ihm auch den Tipp gegeben habe, hey komm, lass mal das jetzt einfach mit dem Sport aktuell. Mach das so, wie es für dich einfach passt, dass du wieder zu dir findest, dass du den Sport wieder so nutzt, wie er für dich einfach gerade wohltuend ist. Und nicht irgendwie, boah, ich muss jetzt da das ableisten, ich muss das jetzt machen. Und wir haben da sehr, sehr intensiver drüber gesprochen, dass es ihn aktuell nicht erfüllt, der Sport. Und er wieder in andere Lebenssituationen oder Lebenssektoren einfach wieder mehr auf die gerade Spur kommen muss. Und wir festgestellt haben, der Sport ist aktuell nichts, was ihm in der Art und Weise, wie es wir gemacht haben, aktuell gerade gut tut. Und dann muss ich als Coach also offen und ehrlicher sein und sagen, okay, lass mal doch das Ganze. Spar dir das Geld und schau, dass du wieder auf den grünen Zweig kommst.
So, und ich kriege ja immer wieder auch Rückmeldungen oder bitte natürlich auch Athleten, mit denen ich arbeite, so, hey, was hat die Arbeit an sich jetzt mit dir gemacht, beziehungsweise was hat sie irgendwie vielleicht auch in positiver Weise verändert? Und letztes Jahr hatte ich eine sehr schöne Rückmeldung eines Athleten, der mir irgendwie schrieb, so einen kleinen Text über WhatsApp, so was er so mitgenommen hat, und dann plötzlich tauchte so eine Zeile auf, die mich total berührt hat. Er schrieb, ja, und irgendwie glaube ich, dass ich durch dieses Projekt irgendwie auch zu einem besseren Menschen geworden bin. So. Und was er damit ausdrücken wollte, war nicht, dass er vorher ein schlechter Mensch war, sondern dass er natürlich in ein anderes Bewusstsein hineingekommen ist. So, hey, was, ne? Also genau wie bei Anne Haug, so auch da vielleicht die Frage, was lässt mich eigentlich diesen Sport machen? Was lässt mich aufstehen? Was lässt ihn mich vielleicht auch weitermachen, obwohl ich ihn eigentlich nicht weitermachen möchte? So etwas in mir glaubt, ihn weitermachen zu müssen. So, und wie kann man da in eine Verbindung mit sich kommen und einfach letztlich ein Projektrahmen aufstellen, wo es einfach langfristig Spaß macht? Und ich bin ja, also Spitzenleistung ist ja unser Thema. Es geht ja nochmal, also für die jetzt denken, so, ach so, dann soll Sport immer nur so ein bisschen so, wie es gerade passt, stattfinden. Nein, nein. Also wir reden hier über absolute Top-Leistung. Und diese Top-Leistung, sowohl für einen Weltklasse-Athleten als auch für einen Amateur-Athleten, müssen halt aus meiner Sicht in einen Rahmen passen, dass, wie der besagte TGW am Ende halt nicht schrottreif ist, dass du eben nicht, ich habe Freunde in Amerika, die zu mir gesagt haben, Fabian, viele ehemalige College-Sportler werden nach dem College fett, weil sie keinen Sport mehr machen, weil Sport immer Trillerpfeife bedeutet hat. Mhm. Sport immer Trillerpfeife. Und die haben halt einfach keinen Bock mehr darauf. So. Und das finde ich ja irgendwie das, worum es geht. Also dass das Gesamtkonstrukt dich einfach trägt. Und den Punkt möchte ich gerade noch machen, weil er mir spontan einfällt. Ich hatte mal Kontakt mit einem Fahrzeugleiter aus der DTM, Deutsche Tourenwagenmeisterschaft. Und der hat mir so ein bisschen erklärt, wie DTM läuft. Also was ich ja nicht wusste, ist, die kommen, glaube ich, ins Ziel, die DTM-Fahrzeuge, und haben um und bei einen Liter Sprit im Tank. Also die sind so gewichtsoptimiert, dass die um und bei einen Liter Sprit noch im Tank haben. Und dann wird, und ich konnte das, wie gesagt, das ist schon ziemlich lange her, 10 Jahre oder so, ich konnte das kaum glauben, dann wird bei einem DTM-Rennen nach dem Rennen das Fahrzeug komplett auseinandergenommen. Also nicht nur so ein bisschen, sondern komplett. Der gesamte Motor, alles. Einmal komplett auseinander. Und das ist natürlich irgendwie so eine Form von Maintenance, die, glaube ich, Athleten ja theoretisch, also Ausdauerathleten, ja mental machen könnten, müssten, vielleicht auch wollen. Also so nach dem Motto, was hat das Rennen jetzt mit mir gemacht, beziehungsweise wo stehe ich da gerade, was brauche ich? Einfach, um eben nicht an den Punkt zu kommen, zu sagen, so meine Batterien sind jetzt übrigens leer, sondern zu sagen, ich könnte jetzt noch weitermachen, nur ich merke einfach, klar, altersbedingt und irgendwie haben sich Prioritäten verschoben, ich mache an dieser Stelle jetzt einen Cut.
Ich ziehe den Vergleich mit dem Auto auch relativ häufig, weil wir einmal sagen, wir wollen ja unseren Körper, unseren Geist wollen wir auch mit dem Besten halt quasi fuelen. Wir müssen Energie zuführen, um leistungsfähig zu sein. Wenn der Tank mal leer ist, dann geht halt nichts mehr. Beim Auto, wenn der Tank leer ist, wie du sagst, wenn ein Liter nur raus ist, dann geht halt gar nichts mehr. Also dann ist wirklich Schicht im Schacht. Bei uns Menschen ist es leider in Anführungszeichen so, dass unser Körper uns sehr, sehr viel verzeiht und immer Wege findet, zu adaptieren und trotzdem einigermaßen zu funktionieren. Er vernachlässigt halt dann andere Bereiche, wie zum Beispiel den hormonellen Sektor, den sexuellen Sektor. Der wird vernachlässigt, das fällt uns aber im ersten Moment gar nicht auf. Also wir haben einen leeren Tank, können aber leider trotzdem noch relativ viel machen. Und das macht es halt so schwierig für uns Athleten zu unterscheiden, okay, wann sind wir eigentlich schon einen Schritt zu weit gegangen? Wann wäre die Maintenance eigentlich jetzt wichtig? Also es ist ganz, ganz wichtig, hier wieder auf den Punkt zu kommen, was du gesagt hast, die Definition von selbstbewusst. Und da hat es bei mir jetzt gerade selber Klick gemacht, selber bewusst sein, wie geht's mir gerade oder was passiert gerade mit mir und wo stehe ich aktuell, wie fühle ich mich und wie leistungsfähig bin ich aktuell wirklich und passt das Ganze aktuell auch so in meinen Lebensraum, den ich mir jetzt gerade geschaffen habe, beruflich, familiär, sozial, sportlich. Und die Definition selbstbewusst definieren wir, und das sei jetzt aus meinem Glaubenssatz heraus, definieren wir Menschen ja oftmals so als Stärke. Selbstbewusst ist immer so, boah, ich weiß, was ich kann und jetzt gebe ich Gas. Aber es ist ja genau auch das andere, so selbstbewusst zu sein, oder selber das Bewusstsein zu entwickeln, was ich nicht kann oder was vielleicht jetzt gerade besser wäre, einfach einen Schritt zurück zu gehen oder irgendwo langsamer zu machen. Aber Selbstbewusstsein wird ja oft definiert oder gesehen als, boah, das ist einfach nur Antrieb nach vorne. Aber es kann ja auch mal irgendwie Antrieb nach hinten sein, sagen, hey, ich muss mal irgendwann einen Gang nach hinten schalten. Also es ist für mich jetzt gerade so ein bisschen neue Erkenntnis, muss ich ehrlich sagen.
Ja, also ich habe ja gestern vor 5 Wochen war 73 Jönköping und das war mein letztes, also nicht mein letztes Rennen der Saison, doch vielleicht war es auch mein letztes Rennen der Saison, aber es war mein letztes Rennen, was ich gemacht habe. Das ist jetzt 5 Wochen her. Und ich habe seitdem relativ überschaubar trainiert, 3 Stunden die Woche, 4 Stunden die Woche. Ich glaube, die längste Radfahrt, die ich gemacht habe, waren 70 Kilometer oder so. Und ehrlicherweise war in diesem Sommer, und wir hatten ja die letzte Folge passend dazu, Stille, war diesen Sommer offenbar das Angebot an mich, den Sommer anders zu erleben, als ihn wieder mit Training zu befüllen. Das liegt ja nahe, so hey, Wetter ist gut, kannst Radfahren, wobei das Wetter war ja auch gar nicht immer so toll, aber laufen kannst du eigentlich immer und dies und das. So, und mein Körper hat mir offenbar zu verstehen gegeben, so hey, wie wäre es, wenn wir einfach mal diesen Sommer ein bisschen anders verbringen, so wenn du wieder mehr meditierst, wenn du einfach mal nur so da sitzt am Wasser und auf Wasser guckst oder keine Ahnung, wieder anfängst zu lesen. Und ich bin nach diesen ganzen und ich glaube, das wollte ich vorhin auch sagen, nach diesen ganzen Social Media Reaktionen einfach echt irgendwie in eine Laune gekommen oder in eine Stimmung, in der ich gesagt habe, lass uns da jetzt mal bitte eine Folge drüber machen, weil das wird ja alles völlig kritiklos aufgenommen. Also, dass da jetzt eine Athletin womöglich ihre Karriere beenden musste, weil die Batterien wirklich leer sind, das steht ja überhaupt gar nicht mehr zur Debatte. Und ich habe nochmal ein paar Zitate mir angeguckt und ein Zitat gefunden von Jan Frodeno, der beispielsweise mal gesagt hat, für mich bedeutet ein 2. Platz Niederlage, Demütigung, Versagen. Da wurde der total für abgefeiert, für dieses Zitat. Und ich habe auch mit dem Zitat früher schon häufig gearbeitet und gedacht, wenn das ist, was in den sozialen Medien belohnt wird und herausgestellt wird und was die Leute irgendwie auf so einen Sockel stellen, dann denke ich mir, ja gut, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Vielzahl von Athleten am Ende irgendwann auf einer Mission sind, wo ein schrottreifer Zug rauskommt, relativ hoch. Ja.
Genau, und das ist ja das, was wir uns suggerieren im Bereich Leistungssport, im Bereich Triathlon. Es muss hart sein, es muss Zwang sein. Pain Cave, ich gehe mal in Pain Cave. Ja, ich setze mich einfach auf die Rolle, also sei mir nicht böse, was ist der Pain Cave? Und ich kann auf der Rolle locker fahren und das ist nicht immer irgendwas mit Pain. No pain, no gain, also kriege ich das Kotzen. Also ja. Natürlich muss man mal irgendwo, sagen wir, harte Intervalle laufen oder muss man mal irgendwo schwere Gewichte heben, alles cool ist, dass das ein bisschen Pain ist, das ist mir schon klar. Und das mache ich ja genauso, aber es wird oft so suggeriert, ohne Zwang, ohne Härte, ohne alles drum und dran funktioniert das nicht. Also Leistungssport ist gleich Zwang oder ist gleich hart. Aber das muss und das funktioniert auch, das kann ich aus meiner Sichtweise sagen, und ich definiere das als Leistungssport, was ich mache, auch wenn es kein Profiniveau ist, aber das funktioniert auch ohne Zwang. Beispiel, gestern, wir nehmen am Montag auf, gestern war Sonntag, schöner Tag, ich bin 2 Stunden Rennrad gefahren, habe hier 5x10 Minuten Intervalle, Zone 2, 3, im Übergang mit einbaut, bin nach 2 Stunden, sagen wir schon so gelegt, bin ich an einen See gekommen bei München, beim Flughafen München in der Nähe, habe mich dort mit der Freundin getroffen, die ist im Auto hinkommen. Ich war 3-4 Stunden, war ich am See gelegen und bin dann nochmal 2 Stunden mit dem Rad heimgefahren. Auf meinem Plan war eine 3-4 Stunden Ausfahrt. Ich habe es dann einfach schön verbunden, war ein paar Stunden am See gelegen, zwischendrin, jetzt kann man rein sportwissenschaftlich und rein trainingstechnischer Sicht sagen, ja, es war noch 3-4 Stunden und du legst jetzt 3 Stunden am See dazwischen, haust den Teller Nudeln rein, trinkst ein paar alkoholfreie Bier, fast ein Stand-Up-Paddle und was auch immer. Ja, aber das war einfach ein übelst geiler Sonntag. Also hätte man nicht schöner machen können. Dann bin ich heimgekommen und bin nur 3 Kilometer angekoppelt. Also war das jetzt deswegen schlechter, nur weil ich es halt mit Leichtigkeit und mit Spaß gemacht habe. Also ich stelle mir da wirklich die Frage, es muss nicht immer so stupide, stumpf Training sein. Also anderes Beispiel, wenn du zur Arbeit fährst mit dem Rad, was viele halt auch machen oder machen könnten, das ist auch wieder Bewegung, die Training ist. Also ich muss das nicht immer so unter den Trainingskontext sehen, dass ich sage, jetzt gehe ich ins Training. Nö, ich kann ja zum Beispiel mit dem Rad in die Arbeit fahren, fahre nach der Arbeit vielleicht nochmal eine Schleife weiter. Auch wenn ich einen Rucksack drauf habe, kann ich ja trotzdem das als Training sehen. Also ich vielleicht bin ich nicht super krass sportlich angezogen, weil ich nur einen Rucksack drauf habe und was auch immer hinten einen Laptop drin habe, aber es ist ja trotzdem Sport. Also es muss nicht immer so zwanghaft und immer so sportorientiert sein, das Ganze, um effizient zu sein.
Also du hast ja gerade Intervalle erwähnt oder auf jeden Fall Trainingseinheiten, die über ein bestimmtes Wohlfühlmaß hinausgehen. So, ne? Und auch von Jan Frodeno hatte ich mal ein Zitat gelesen irgendwie, ja, manchmal muss ich auch im Training asozial mit mir selber sein oder zu mir selber oder irgendwie so. Ne? Und dann denke ich immer, ja klar, und die Leute feiern das total, ey, boah, voll, das ist ja wirklich krasser Spruch und genau so muss es sein. Nein, genau so muss es eben nicht sein. Und wenn ich auch immer wieder in den sozialen Medien dann irgendwelche Tipps und Tricks lese, wie man harte Einheiten gestalten soll oder strukturieren soll, so nach dem Motto, ja, wenn du 10 Intervalle machst, dann überleg dir für jede Zahl irgendwas Wunderschönes, was du mal erlebt hast, und dann trägt dich das so durch die Einheiten durch. Leute, wenn ihr euch selber immer über den Tisch zieht, um eine Einheit zu machen, also ihr selber seid ja bei diesen Einheiten dabei, ja, also euer Körper ist ja dabei. Ihr betrügt euch also sozusagen selber und erwartet dann aber, dass dieser Körper, den ihr, ich weiß nicht, wie oft belogen und betrogen und über den Tisch gezogen habt und getäuscht und getrickst, dass dieser Körper euch dann auch mental dauerhaft zur Verfügung steht. Nö, der Körper wird dann irgendwann sagen, ey, Alter, bist du doof oder was? Also du versuchst mir hier ständig irgendwas sozusagen abzuringen, wo für mich nicht klar ist, also ich Körper, für mich ist nicht klar, wofür wir das eigentlich machen. Also verweigere ich jetzt mal an dieser Stelle meinen Dienst. Nein, wir machen jetzt kein Training mehr, auch keine Wettkämpfe, gar nichts, keine Lust mehr. So. Und ich glaube, ich würde das aus meiner Arbeit, kann ich das so festhalten, dass wenn du mit dir sozusagen in ein Deal gehst, ja, also ich sage ja meinem Körper, pass auf, das ist das, was wir diese Saison vorhaben. Und für diese Trainingseinheit, die Teil dieses Gesamtprojektes ist, brauche ich dich jetzt. Also du Körper müsstest jetzt für mich da sein, damit wir gemeinsam dieses Projekt gestalten. Und da wird irgendwie für mich immer wieder deutlich, dass eine Trainingseinheit viel mehr auch mentale Vorbereitung braucht. Also es geht eben nicht darum, ja, komm nach Hause, zieh dir die Schuhe an und peitsch dich selber über den Platz, sondern bereite diese Trainingseinheit einfach auch mental vor. Was möchtest du von deinem Körper? Worauf soll das einzahlen? Was ist dein Angebot an deinen Körper? Ich habe einen Athleten mal gehabt, der, und ich glaube, das können wir irgendwie in einer späteren Folge mal ein bisschen thematisieren, der sagte zu mir, damit ich die letzten 5% ziehen kann während eines Rennens, muss ich für mich so das Gefühl haben, dass ich auf der Ziellinie in so ein weiches Federbett falle. Ich weiß gar nicht, hatte ich das schon, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Mhm. Ich muss in so ein weiches Federbett fallen. Dann haben wir sehr lange und sehr intensiv daran gearbeitet, was wie kann dieses weiche Federbett aussehen, sprich, welche Freunde, Familie steht da an der Ziellinie, was machen die danach mit ihm, was erwartet ihn dann, damit es in ihm während des Rennens weiß, das erwartet mich. So, und da wird für mich irgendwie einmal mehr deutlich, dass das Leistungserbringung, klar, peitscht den TGW mit 574 über die Bahn und nimm dann in Kauf, dass er schrottreif ist, oder mach dir schon vorher Gedanken, wie kann das Projekt aussehen, dass der TGW halt danach dann in Zweit- und Drittverwendung anderweitig seine Arbeit leisten wird.
Und auch das ist ein Prozess, also das ist ja nichts, was wir thematisieren jetzt hier und stellen wir vielleicht auch ein bisschen leichter dar, wie es tatsächlich auch ist. Und genau das ist, das sagen wir in jeder Folge, genau das ist auch das Thema Triathlon oder Leistungssport generell, lässt sich nicht von heute auf morgen kreieren. Also man muss da reinwachsen, jeder muss da reinwachsen, muss sich die Strukturen erstmal schaffen, muss vielleicht den einen oder anderen Fehler machen, muss neue Wege gehen, adaptieren und sich selber als einen Weg so suchen. Aber wir hoffen, ihr nehmt da ein bisschen was mit oder nehmt da ein bisschen was an und vor allem hinterfragt auch das, ich sag jetzt mal das Insta-Game, Social-Media-Game einfach mal ein bisschen kritisch, ob das wirklich immer so das Wahre ist, wenn es heißt, ja, jetzt auf die Fresse hauen und jetzt Gas geben, no pain, no gain und Full Force und ich musste meinen Körper jetzt dazu knebeln oder was auch immer, eigentlich habe ich keinen Bock, mache ich trotzdem. Es ist alles einfach mal zu hinterfragen und nicht für bare Münze zu nehmen und ich aus meiner Sicht, und das glaube ich kannst du bestätigen, Fabian, es muss nicht so sein, um erfolgreich zu sein. Also es kann jetzt hier und da einfach mal so staten, du musst dich nicht knebeln, du kannst Spaß am Sport haben, du kannst auch mal mit leistungsschwächeren Fahrrad fahren, du kannst auch mal einen Ruhetag einbauen, habe ich heute, montags ist Ruhetag. Ruhetag niente aktuell, also ein Ruhetag bei mir. Habe auch schon Ruhetag gehabt, wo ich dann schwimmen gehe. Das ist bei mir der Freitag, aber aktuell, weil ich einfach aus der Krankheit komme, aus den letzten Monaten, ist halt ein Tag komplett Ruhe. Und das ist eher wohltuend und ist gut für die Entwicklung. Also es muss nicht immer Full Force und draufhauen und Gas geben, Intervalle. Wenn ich nichts spüre, wenn es nicht wehgetan hat, dann ist es nicht produktiv gewesen. Also lauter so Schwachsinn höre ich da. Also hinterfragt es bitte.
Und ich trage heute wieder mein absolutes Lieblings-Shirt. Nur die uns sehen das natürlich. Auf dem T-Shirt steht G60 in einem 80er-Jahre- oder 90er-Jahre-Schriftzug. Und Leute fragen mich immer, was bedeutet denn G60? Wissen natürlich nur die eingefleischten Experten. G60 ist der Motor, der in den 90ern im Golf verbaut wurde. Und der Golf GTI G60 war zu seiner Zeit der leistungsstärkste Seriengolf, den es damals gab, 160 und PS, glaube ich. Mein Teenage-Crush aus der Schule, deren Bruder hatte einen, der hat den vom Vater geschenkt bekommen und der ist mit so einem G60 rumgefahren und ich komme ja aus einem relativ kleinen Ort und das war halt schon so, also gefühlt ist der Typ mit einem Ferrari rumgefahren, ne? So, und dieser Golf G60 hat einfach, also wer den einmal gehört hat, den Motor, weiß, was ein G60 ist. Der hat so ein der heult so ganz leicht und wenn du den dann hochdrehst, dann ja wird das so ein richtiges Kreischen, also ein wirklich genialer Klang. Und den konnte sich natürlich niemand leisten, diesen G60, weil der einfach unfassbar teuer war. Aber mit dem warst du einfach, hast du jeden und alle abgehängt. Also Porsche jetzt vielleicht nicht, aber das Leistungsgewicht bei dem Auto war einfach enorm und der hat eben echt was vom Teller gezogen. Und dieser G60 ist dazu gemacht gewesen, Leistung abzugeben. So. Und viele, die sich den nicht leisten konnten, haben dann angefangen, so mit Bodykits ihren Golf C, der aber eben überhaupt keinen G60 war, umzubauen, ja. Und ich finde das immer wichtig, wo wir jetzt auch zum Ende der Folge kommen. Viele von uns haben sich im Laufe der Zeit ein G60 gebaut. Also die sind einfach in der Lage, mal eben 150, 180, 200 Kilometer zu fahren oder einen Halbmarathon im Training morgens, mittags, abends wegen mir auch nachts zu laufen. Und das finde ich auch total beeindruckend. Und ich glaube, vielen ist das immer gar nicht bewusst. Und dann gibt es aber eben auch welche, die einfach in sehr kurzer Zeit aus einem Golf C, der eben nicht dafür gemacht ist, plötzlich einen G60 bauen wollen, so, und fangen dann an, so ein bisschen daran rumzuwerkeln, Bodykit und. Nur du musst halt irgendwie am Getriebe, an den Stoßdämpfern, am ganzen Motormanagement ja was machen. Und das geht ja eben nicht von heute auf morgen, so. Und ich glaube, das ist auch so die, ja, weiß ich nicht, vielleicht auch die Message oder vielleicht die Essenz, dass das ja irgendwie alles zueinander passen muss, ne? So.
Ist eine historische Zusammenfassung der Folge. Also sehr, sehr schön verbildlicht und stimme zu 110% zu, aber wenn ich kein G60, 90, was?
G60.
Kenne ich nicht bis dato. Also da auch wieder ein bisschen schlauer worden in der Motorsportwelt. Aber ja, auf jeden Fall super schön zusammengefasst. Gehe ich 100% mit und ich hoffe, ihr Zuhörer habt da das ein oder andere mitgenommen, wo du sagst, hey, hier und da können wir nochmal die Weichen neu stellen, das ein oder andere überdenken oder auch das ganze Social Media Game mal hinterfragen und nicht für bare Münze zu nehmen.
Und es braucht eben eine Vorbereitung. Also du kannst nicht von, was du vorhin ja auch sagtest, ne? Du kannst eben nicht in einer Saison aus einem Golf C letztlich einen G60 bauen. Das wird halt nicht funktionieren. Und gleichzeitig eben sich seiner bewusst zu sein, was da eigentlich jetzt in einem halben Jahr, in einem Jahr, in anderthalb, in zwei Jahren schon passiert ist und auf welches Niveau man schon gekommen ist und was man plötzlich schon kann, was man eben vor ganz, ganz langer Zeit nicht konnte. Ja. Vielen Dank für diese spannende Folge und in der Hoffnung, dass die Zuhörer ihre mentalen Batterien möglichst lange, möglichst hoch aufgeladen lassen können und immer wieder in einen Aufladeprozess hineingehen können.